Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Ich bin die Ziska, ich heiße im Internet Distelfliege und ich habe heute einen Sendungsgast sozusagen, nämlich die liebe Alien, die ich auch vom Spinntreff von Miss Rottenmeiers queer-feministischen Spinntreff kenne und mit der wir zusammen in Berlin Spind, Tour de Vlies Team sind und in Team Yeti und überhaupt und so.
Hallo. Hi.
Ja, und ich habe ansonsten außer dem Gast noch Segmente, nämlich haben wir für euch was über Stricken, was über Spinnen, ein bisschen urbane Selbstversorgung, vorher noch Teechen. Und was ich gerade toll finde und dann noch was über die Tour de Vlies, die heute gestartet ist. Okay, dann geht's los mit ein bisschen Housekeeping. Ich mache mir jetzt den Kopfhörer ab. So, weil das hört sich schon ganz schön krass an. Da mit dem Kopfhörer kriegt man das so richtig zurück auf die Ohren. Ja, Housekeeping, da wollte ich nämlich ankündigen, dass es zwei neue Folgen gibt in der deutschsprachigen Podcast-Welt, nämlich von Fiber Pirates. Die hat eine Folge rausgebracht über den International Yarn Bombing Day. Und Susanne von Handgemacht hat eine Folge rausgebracht, die sich Tour de Vlies Training nennt, aber ich habe leider beide Folgen noch nicht anhören können. Oder sollte ich sagen, ich freue mich darauf, noch so zwei ganz frische Folgen zum Hören zu haben. Also ja, ist beides irgendwie wahr. Und dann wollte ich mich noch für eure netten Kommentare zur letzten Folge bedanken. Es hat wieder zeitlich nicht gereicht, das namentlich zu machen, aber ich freue mich wirklich immer total über diese vielen Rückmeldungen und so. Das hält einen echt bei der Stange, so podcastmäßig. Und das war's vom Housekeeping. Und dann geht's los mit Stricken. Und das ist so ein Segment, wo ich relativ wenig zu sagen habe jetzt. Ich stricke immer noch, beziehungsweise habe ich die letzte Woche überhaupt nicht gestrickt, an den Schneekoppe-Socken von Manuela Burkhardt, weil die Woche eigentlich mit Tour de Vlies-Vorbereitungen völlig ausgefüllt war. Und ich habe aber die Top-Down-Toe-Up-Socks von Erin Case nicht nur fertig, sondern auch fotografiert und endlich bei Ravelry eingepflegt und so. Und dann habe ich anlässlich dessen noch ein bisschen Restgarn gehabt und dann wollte ich mir davon Reste-Socken anfangen. Oder halt, da habe ich so zwischendurch ein Reste-Projekt angefangen und da habe ich mir gedacht, ich stricke von ABC Daniela die Yoga-Socken. Also sie hat da eine kostenlose Anleitung bei Ravelry und auf ihrem Blog. Und das sind halt Socken ohne Ferse und Spitze, mit denen man, die heißen deswegen Yoga-Socken, weil man bei Yoga muss man irgendwie auf dem Boden so einen Grip haben oder wie sagt man da? Also man muss am Boden haften können, um diese Posen ausführen zu können. Und mit Socken geht das nicht, weil dann rutscht man halt auf der Matte rum. Und diese Yoga-Socken sparen dann halt die Ferse und die Spitze aus, damit die Fußballen da schön Grip haben und man nicht dann auf der Matte ausrutscht, wenn man sich da verrenkt. Ja, und die habe ich angefangen und das macht schon auch Spaß, aber die Tour de Vlies ist irgendwie wichtiger und deswegen sind sie schon wieder in der Schublade verschwunden. Aber ich bin ja zum Glück nicht alleine und deswegen ist es möglich, dass noch ein paar Strickprojekte zur Sprache kommen.
Ja, aber ich kann mich da auch so ein bisschen anschließen, weil ich im Moment schon auch mehr am Spinnen bin. Vor allen Dingen stricke ich seit langem nicht mein Projekt Die Black Rose oder The Really Black Rose von. Das musst du jetzt ablesen, weil ich mir den Namen nicht
merken kann. Susie Enwin aus der Nitty Winter 2008.
Ganz genau. Und es hat zwei Gründe. Es ist tatsächlich mein erstes Muster in einer Socke, was ein bisschen mehr Lace hat. Es ist also kein Muster aus nur wenigen Reihen, was man dann irgendwie nach einem kurzen Stück schon auswendig gelernt hat. Also ich muss immer nachgucken, also immer wieder auf den Chart gucken. Und ich habe mir ein einfaches schwarzes Sockengarn für dieses Projekt ausgesucht. Und naja, sobald es ein bisschen dunkel ist, sieht man das dann nicht mehr so gut. Das heißt, es ist absolut kein Projekt, was man zum Beispiel beim Stricktreff mitnehmen kann und in der Kneipe so nebenbei mitstricken und ein bisschen reden. Und deswegen komme ich da einfach nicht voran. Und so richtig, reizt mich gerade auch nicht so. Also auch das einfache Sockengarn reizt mich gerade nicht so. Deswegen ist das sozusagen das Projekt, was ich seit langem auch nicht stricke.
Wobei ich wirklich sagen muss, dass ich die Anleitung Black Rose total hübsch finde. Ich glaube hier, Sis hat sich da mal Stulpen gestrickt nachdem.
Mhm. Ja, ich finde es auch schön und ich bin dann auch, nachdem ich am Anfang wirklich mir in jeder zweiten Reihe irgendeinen Umschlag gefehlt habe, ich bin dann schon auch reingekommen. Also es ist nicht jetzt irgendwie, glaube ich, kein Riesendrama, sondern es hat halt einen Moment gedauert, um da irgendwie mit diesen Umschlägen zurechtzukommen. Und ich finde es auch schön, aber ich komme einfach nicht voran. Deswegen liegt das schon lange. Und stricke zurzeit mehr an meinem Bike-Cousy. Ich habe nämlich ein Fahrrad von meinen Eltern bekommen, was hässlich ist, und zwar auf sehr hohem Niveau hässlich.
ja, diese super dickrohrige City-Bike, ja, so ein ganz furchtbares mit so einem ganz, ganz dicken Alurahmen.
Genau, und das war klar, dass es also von sich aus schon so unförmig ist, dass es einfach, es ruft einfach danach, dass es bestrickt wird. Und ich habe dann beschlossen, ihm ein Cousy zu stricken, einfach aus Poly-Standardgarn möchte ich also einen Cousy machen, was so ein bisschen gestrickte Flammen auf schwarzem Grund sein sollen. Ich habe damit auch schon angefangen gehabt, in Feuerfarben. Das war mir dann aber ein bisschen zu schwarz-rot-golden-mäßig. Das hat mir dann nicht gefallen. Ich habe dann beschlossen, dass ich dann noch jetzt richtig anfange. Und es wird auf schwarzem Grund, aber dann eher mit meinen Farben, also lila, so ein Zwischenton und Neonpink. Das wird, glaube ich, ganz hübsche Flammen. Genau, ja. Und da bin ich jetzt am Stricken. Und das ist so, das ist also das Muster, diese Flammen werden improvisiert, aber das kann man so Reihe für Reihe sich so überlegen. Und das kann ich auch ganz gut so nebenbei machen.
Genau. Ja, ich fand ja deine Flammen, die, also von dem ersten Cozy, was dann zu Schwarz-Rot-Gold war, die sind ja echt total super gewesen, so richtige, wie heißen diese Fahrzeuge, die so bemalt, irgendwie Hot Rods oder so, ich weiß gar nicht.
Ich kenne da keinen Begriff zu, aber es war schon genau die Idee, so diese klassischen, Poser-Fahrzeugen, daran habe ich gedacht. Super, und das in Strick, ich glaube, das ist eine ganz schöne Idee.
Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Und dann steht da noch was, dein Boneyard steht
Stimmt,
da noch.
Stimmt, ganz genau. Und womit ich jetzt noch nicht angefangen habe, aber ich möchte den Boneyard-Schal von Steven West stricken. Und ich habe die Wolle dazu selber gesponnen. Das ist also so ein habe angefangen aus Gotlandflocken in Grau, also nicht grau gefärbt, sondern naturgrau, wie das Schaf das hat wachsen lassen. Habe das dann, so für meine Verhältnisse relativ dünn versponnen und dann dreifach verzwirnt. Und habe dann aber beim letzten Strang einen Farbverlauf noch reingesponnen. Da kommen wir dann beim Spinnen, glaube ich, auch nochmal zu. Genau, und das ist so ein Projekt, was jetzt als nächstes noch ansteht, wo ich mit anfangen möchte.
Ja, ich habe ja auch schon einen Boneyard gestrickt und finde, das ist so sehr simpel eigentlich, aber ein tolles, ja, einfach toller, simpler Effekt. Dreiecks-Shawl. Super. Als Stephen West finde ich sowieso gut. Ja, das war's. War unsere Strickprojekte. Und dann geht's ja gleich weiter mit dem Spinnen. Und ich habe, glaube ich, in der letzten Folge schon geredet über meinen Extrem-Lace-Garn, was ich fertig habe. Und deswegen geht es dieses Mal um das Tour de Vlies-Projekt. Die Tour de Vlies hat ja, die beginnt ja heute oder hat heute begonnen. Juhu! Und ja, ich habe mir vorgenommen, das Garn für einen Pullover auf Spindeln zu spinnen. So, das war eigentlich eine Anregung von Susanne vom Handgemacht-Podcast. Und dann habe ich dafür auch während der Tour de Vlies Trainingszeit habe ich auch brav die Samples gesponnen. Also habe ich einmal dreifädig gesponnen, also einmal für dreifädig, einmal für zweifädig und einmal Single Garn, also jeweils dick, weniger dick und dann relativ dünn. Und habe halt die zu verzwirnenden Singles auch schon verzwirnt und habe alles ins Entspannungsbad geschmissen und alles trocknen lassen. Und dann habe ich es halt irgendwie liegen lassen und habe nicht meine obligatorischen Maschenproben davon gestrickt. Und so brach halt dann der erste Tag der Tour de Vlies an und ich konnte nicht spinnen mit meinem Tour de Vlies Projekt, weil ich meine Maschenprobe noch nicht fertig hatte. Und wenn ich die Maschenprobe nicht gestrickt hatte, dann ist es ja blöd, weil ich kann mich ja dann nicht entscheiden, ob ich welches dieser Garn ich jetzt letztendlich machen werde. Und ich habe ja hier die 4 Kammzüge liegen von handgefärbt.com. Die habe ich am Leipziger Wollefest extra dafür gekauft. Ja, und ich kann die jetzt nicht irgendwie so aufs Geratewohl verspinnen, sondern ich muss ja erstmal gucken, aus welchem Garn ich jetzt den Pulli machen will. Sonst wäre es ja blöd, wenn ich jetzt die ganzen Kammzüge verbrate und nachher kann ich sie nicht benutzen. Ich habe jetzt halt festgestellt, dass alles schön ist. Also sowohl das dreifach gezwirnte, das ist so Kettengezwirnt oder Navajo gezwirnt. Das zweifach gezwirnte finde ich auch sehr schön. Das ist nicht nach irgendwelchen Farbberücksichtigungen gezwirnt. Das habe ich einfach so weggesponnen und dann halt einfach mit sich selbst verzwirnt. Das hat jetzt keinen, und das hat dann so einen sogenannten Moulinet-Effekt. Also, dass manchmal so die Engländer sagen Barber-Poling, glaube ich. Also wenn zwei verschiedenfarbige Singles miteinander verzwirnt werden und das dann halt so aussieht wie eine Zuckerstange. Das Single Garn gefällt mir eigentlich am wenigsten, weil es, glaube ich, zu labil ist für einen Pullover. Das wirkt sehr fragil, sieht aber wunderbar aus. Ja, also da habe ich jetzt heute wirklich stundenlang an dieser Maschenprobe gestrickt. Und zwar ist das so mit 100 Maschen habe ich angeschlagen und dann einfach in der Runde gestrickt. Und es wird wahrscheinlich dann so eine Kindermütze werden als eine praktisch verwendbare Maschenprobe. Und wenn es keine Kindermütze wird, wird es halt ein Kinderkaul oder halt so ein Kinderschalkragen. Ist halt sehr weich, ich glaube. Kinder könnten das super ab und für Erwachsene ist es, glaube ich, zu schmal. Ja, das ist also mein erster Tour de Vlies-Tag gewesen und ich habe aber nicht nur die Maschenprobe gestrickt, sondern mich dann auf dem eben stattgefundenen Berlin-Spinn-Treffen auch entschieden dafür, das zweifach gezwirnte Garn zu nehmen. Und dann habe ich halt gleich auch den ersten Kammzug angesponnen und da werden jetzt die Kammzüge so versponnen werden und jetzt stricke ich beim Podcasten die Maschenprobe noch zu Ende, weil ich beim Podcasten besser stricken als spinnen kann. Beim Spinnen muss ich dann doch oft aufhören, um zu reden. Ich weiß auch nicht, man sollte meinen, dass Spinnen anspruchsloser ist als Stricken, was die Konzentration angeht. Aber vielleicht werde ich von meiner eigenen Spindel hypnotisiert. Ich weiß es nicht.
Ich kann dazu noch nichts sagen, weil ich sozusagen das erste Mal überhaupt irgendwie beim Podcasten vor einem Mikrofon sitze. Und bin auch ganz froh, dass ich hier nicht alleine sitze, sondern nur als Gast bei der lieben Ziska.
Ja, dann wollte ich noch, genau. Mein zweites Tour de Fleece-Ziel war ja, eine Meile pro Tag zu spinnen. Also eine Meile an einem ausgewählten Challenge Day. Und dafür wollte ich halt mein Spinnrad hochrüsten mit dem Schnellspinnkopf. Und da habe ich irgendwie gelost. Ich hatte den ganzen Mai dafür Zeit. Ich hatte den ganzen Juni dafür Zeit. Und ich habe es nicht gemacht. Ich habe irgendwie immer gedacht, naja, ich mache es nächste Woche. Und ich habe es nicht gemacht. Und jetzt habe ich ein Bekannter von mir, der ist Bauer in der Uckermark und der ist da in der Nähe, wo die Henkis Werkstatt ist und der fährt jeden Tag oder halt der fährt zumindest einmal die Woche immer durch das Dorf durch. Der würde für mich den Oberbau des Spinnrads dorthin liefern, da müsste ich es nicht mal mit der Post schicken. Er würde mir das mitnehmen und vielleicht auch wieder mit zurücknehmen, aber da muss ich eigentlich jetzt noch, also das habe ich schon klar gemacht, jetzt muss ich nur noch die Henkis anrufen und fragen, ob die Zeit haben, das gerade jetzt zu machen, weil es kann gut sein, dass sie gerade im nächsten Schwung Spinnräder stecken und dann müssen sie den Schwung abwarten und danach takten sie das so ein, das Hochrüsten von bereits bestehenden Rädern. Naja, also da weiß ich nicht, ob ich das während der Tour de Fleece hinbekomme. Und deswegen werde ich vielleicht dieses Meile am Tag Projekt canceln, mal sehen. Also mit Spindeln schaffe ich es auf keinen Fall, weil ich bei meiner Durchschnittsspinngeschwindigkeit auf Spindeln zwischen 12 und 14 Stunden bräuchte. Das wäre mir zu viel.
Das wäre ein langer Tag.
Ja, und danach wären dann wahrscheinlich beide Arme, Tennis- und Golferarm gleichzeitig.
Und verhungert wärst du auch noch, weil also wenn furchtbar. Du noch ein bisschen schlafen möchtest, wird es dann mit dem Essen schwierig. Oder wenn du essen möchtest, wird es mit dem Schlafen schwierig. Also.
Ja, furchtbar. Wobei Schlafmangel ist ja der Bäckerins zweiter Vorname. Das kennt man ja. Ja, das war von mir das Spinnen für heute. Und was machst du für die Tour de Fleece? Oder was machst du überhaupt so spinnmäßig und Tour de Fleece-mäßig?
Also ich bin jetzt gerade nebenbei am Spinnen und auf der Handspindel und spinne gerade eine fuchsiafarbene australischen Merino, die ich vom Wollschaf bestellt habe. Und mein Projekt oder mein Thema für die Tour de Fleece ist eigentlich so ein bisschen kein Projekt zu haben. Ich spinne ja noch gar nicht so lange. Ich habe ja irgendwie dieses Jahr erst angefangen. Bin dann ganz schnell schon in so einen Wahn verfallen, dass ich irgendwie alles, was ich anfangen muss, muss ich schon genau wissen, wie dick ich das spinnen muss und wie ich es verzwirnen muss, damit ich weiß, für welches Projekt ich das benutzen kann, und habe mich da ganz schön mit gestresst, sodass ich teilweise stundenlang mit Gedanken um das Spinnen rumgelaufen bin und nicht angefangen habe. Und das Projekt war jetzt bei der Tour de Fleece wirklich jeden Tag zu spinnen und zu spinnen, was ich möchte. Wirklich, also das Spinnen, worauf ich gerade Lust habe. Ob ich nun mit dem Spinnrad spinne oder mit der Spindel und zu welchen Fasern ich greife. Und vielleicht fange ich mit irgendeinem Projekt an, vielleicht probiere ich einfach Fasern aus und habe dann halt ein sehr buntes Garn. Das ist so ein bisschen die Idee. Und genau, ich habe schon noch, was ich gerade angefangen habe, wie gesagt, auf der Spindel habe ich irgendwie diesen Merino-Kammzug. Und auf dem Spinnrad habe ich so ein Kartenband von Finkhofschaf in Weiß, was ich versuche, so ein bisschen dick und fluffig zu spinnen. Genau, aber ich hätte auch Spulen und um im Zweifelsfall nochmal andere Sachen anzufangen. Wie zum Beispiel, das ist so ein bisschen eine Idee, also ein kleines Projekt, stimmt, habe ich mir schon vorgenommen. Und zwar habe ich ja vor ewigen Zeiten einen Wollpulli recycelt, der so dünne Fäden hat, die irgendwie zusammenliegen, dass ich die nochmal als Kabel, also die ich sozusagen in der Gegenrichtung nochmal verzwirnen möchte, um dann zwei von diesen Doppelfäden miteinander endgültig zu verzwirnen. Davon hat, glaube ich, hattest du auch in irgendeiner
Ja,
Folge
ich
schon mal
hatte mal
berichtet.
versucht, erschöpfend zu erklären, was Kablegarne sind.
Genau. Und in dem, ne, also wer sich erinnern mag, kann dann irgendwie nochmal die Folge raussuchen und sich das nochmal anhören. Das ist genau beschrieben. Ja, und das möchte ich vielleicht auch so endlich fertig haben, um dann zu sehen, ob ich mit diesem recycelten Garn etwas machen kann. Genau.
Genau, es steht hier noch Farbverlauf. Ah ja, du hattest ja zum ersten Mal so ein richtiges Farbverlaufsgarn gesponnen für den Boneyard.
Stimmt, genau. Ja, das waren, habe ich selber zusammenkardiert. Das heißt, ich habe wollte halt irgendwie von diesen Gotlandflocken, die ich schon vorkardiert hatte, und auch dieses Merino so ein bisschen als Verlauf zusammenkardieren. Und das Ganze musste ich ja sozusagen dreimal machen, weil es ja ein dreifach verzwirnt ist. Und zwar nicht kettenverzwirnt, sondern wirklich aus drei Singles. Und da ist mir eine digitale Feinwaage war sozusagen das wichtigste Instrument, um das hinzubekommen. Ich habe mir also ungefähr überlegt, wie viel Gramm ich insgesamt für jedes Single brauche. Habe mir dann die graue und fuchsiafarbene Wolle jeweils zusammengelegt und habe dann, naja, in so, wie habe ich das gemacht? Naja, habe mir überlegt, okay, ich nehme jetzt die ersten 3 Gramm, die sind dann nur grau, und die nächsten 3 Gramm sind dann, also, oder die nächsten Stück ist dann halt irgendwie ein paar. Was ich ein halbes Gramm Fuchsia mit drin, und habe das dann so ein bisschen gesteigert und so ein bisschen bei dem ersten Single so nach, wo ich das Gefühl habe, wie das gut aussieht, und dann zusammenkardiert, und habe mir aber brav aufgeschrieben, dass ich dann bei dem zweiten Single ähnliches Gewicht irgendwie zusammen
Ah, also
machen
du hast
konnte.
nicht die erste Portion für alle drei kardiert und dann die zweite Portion für alle drei, sondern du hast praktisch für eine Single alles kardiert und
Ganz
dann für
genau.
die.
Und für die anderen, das dann wirklich mit dieser Feinwaage, die war gar nicht sehr teuer, so eine digitale Feinwaage, die glaube ich aufs Zehntel Gramm wiegt.
Das ist
So.
natürlich super, da
Also
kann man
weil
nichts
damit, weil
machen.
man, ich glaube, also ich habe mit einer Küchenwaage, die angeblich auch so eine 1-Gramm-Einteilung hat, aber die ist einfach zu grob. Da merkt man schon, also wenn man da
Ja,
ein
die
bisschen was.
springt dann doch erst nach 5 Gramm um.
Ja.
Auch wenn sie 1 Gramm genau angeblich wiegt, muss man schon mehr rauf tun, bis die umspringt.
Ganz genau. Und aber darüber habe ich, also so habe ich dieses Verlauf dann, also diese drei, ja, diese drei Kardenbänder, die habe ich dann auch noch durch so eine Dis irgendwie sozusagen mir ein Kardenband irgendwie dann von den Karden runtergezogen, jeweils gewickelt, und hatte dann immer so ein Packen. Ich glaube, in 5 Teilen habe ich es, glaube ich, gehabt. Also, dass ich sozusagen so 5 Stufen hatte, und habe es dann, genau, für den zweiten und den dritten Single dann entsprechend auch gemacht und dann angefangen zu verspinnen.
Ja, ist auch voll schicki geworden.
Ja, genau, das ist ja jetzt schon fertig, und gibt es auch schon Fotos von.
Ja, ich habe ja auch mal so ein Verlaufsding gemacht. Und da habe ich dann nach Augenmaß das gemacht. Also ich habe irgendwie. Ah, wie habe ich das gemacht? Ich hatte damals noch keine Handkarten und habe den Farbverlauf, habe so Merino-Kammzüge von Hand zusammengezupft. Und da habe ich wirklich so eine Portion nach Augenmaß immer abgeteilt, aber halt auch alles genau geplant, was wann kommt. Und das ist halt total gut funktioniert. Da habe ich mir dann so ein Revontulli-Tuch draus gemacht. Und das ist also das ist auch ein super Tuch. Also da habe ich auch viel Komplimente für gekriegt für das Tuch. Und dann dachte ich immer, ich muss unbedingt noch mal einen Farbverlauf spinnen. Aber es ist schon viel Planungsarbeit, so einen Farbverlauf zu spinnen. Aber es macht auch total Spaß, wenn er dann entstanden ist, finde ich.
Ich habe mich da auch wirklich tagelang oder wochenlang einfach nicht rangewagt, wo ich auch so dachte, oh Gott, wie mache ich das? Und habe mir dann auch gut zureden lassen von dir und von Jaja und nochmal Tipps geben lassen. Und als ich dann angefangen hatte, ging es dann eigentlich ganz gut. Also so dieses, so ein bisschen den ersten im Augenmaß zu. Du hast gerade was in deinem falsch gestrickt oder was war dieser Aufschrei?
Ja, ich wollte eigentlich jetzt aufhören mit meiner Maschenprobe. Ich wollte da jetzt doch einen Kaul von machen und wollte dann mit so zwei rechts, zwei links Rippenmuster enden und dann habe ich beim Labern einfach wieder glatt rechts gestrickt, statt
Okay.
mit dem Rippenmuster. Nö.
Na gut, während du das korrigierst, kann ich versuchen, mich zu erinnern, wo ich gerade aufgehört habe. Ich glaube, ich sagte gerade, dass ich, genau nachdem ich mich rangewagt habe, dass es dann eigentlich ganz gut ging. Und es war aber halt sinnvoll, sich wirklich das ein bisschen zu überlegen und dann aber anzufangen, aber es so ein bisschen sich aufzuschreiben, was man da gerade, also bei mir halt diese Mengen ungefähr, wie viel oder mit diesen Stufen, das ein bisschen vorzubereiten. Und dann habe ich die Fasern liegen gehabt und konnte sie dann ganz gut runter spinnen.
Okay, ich glaube, das war unser Spinnensegment dies jetzt. Und jetzt habe ich in den Shownotes zu stehen, dass es ein Teechen gibt heute. Und zwar genießen wir einen Kräuter-Früchtetee von meinem Lieblingsteeladen Bohea. Und der nennt sich Sommerwiese und da sind auf jeden Fall Früchte drin und Zitronengras und so ein paar Kräutchen und so. Und das ist halt so ein total fruchtig, zitronig, würziger Tee, den kann man im Sommer echt gut haben. Ja, das ist das Teechen für heute. War bestimmt auch schon mal dran, aber das macht ja nichts. Und dann geht es direkt mit der urbanen Selbstversorgung weiter. Da muss ich jetzt in die Notizen gucken. Ah, der Frust mit dem Garten. Ja, der Frust mit dem Garten. Also wir dachten uns, dass wir mal darüber reden, dass, also es klingt ja immer so kompetent und toll und so, wenn ich hier irgendwie über das Gärtnern und die Selbstversorgung rede. Aber manchmal ist es auch einfach Mist und es klappt nicht und statt Selbstversorgung hat man dann halt einfach nur Ernteausfälle. Und das ist bei mir mal wieder der Fall. Und ich war heute im Garten, um Salat zu pflücken, also Wildpflanzen und Rucola für einen tollen Salat. Und dabei habe ich dann auch zwei Kopfsalate geerntet von meinem Gemeinschaftsgartenbeet. Und zwei Kopfsalate heißt eigentlich zwei kleine Handvoll Bonsai kleiner Furzblätter. Ja, also wirklich, es ist erbärmlich. Und die sind dann zwar schön würzig, aber auch so ein bisschen ledrig in ihrer Konsistenz. Und das liegt, glaube ich, daran, dass der Salat zu viel Hitze und Trockenheit abbekommen hatte und vor allem zu viel Hitze im Mai, als es hier so trocken war und wir kein Wasser hatten. Und er erholt sich einfach nicht mehr davon. Und dann ist aber nicht nur das, sondern auch die anderen Pflanzen sind mickrig und besonders fiel mir das auf bei den Ringelblumen. Ich weiß nicht, was ich denen angetan habe. Aber im Nachbarbeet, ja, da sind die Ringelblumen so 30 cm hoch und stehen in voller Blüte. Und bei mir sind sie 15 cm hoch und total mickrig und haben keine einzige Blüte. Und gerade die Ringelblumen, ne, die sind furchtbar mit den Ringelblumen.
Ich habe dieses Jahr genau das gleiche Problem. Also ich arbeite nicht in irgendeinem oder werkel nicht in einem Gemeinschaftsgarten rum, sondern habe einfach einen kleinen Balkon mit ein paar Balkonkästen. Und während letztes Jahr die Ringelblumen gewachsen sind und gewuchert sind, auch noch bis spät im Jahr, also wirklich die Da kam immer irgendwo noch eine Ringelblume. Davon habe ich Samen abgenommen, wie das Jahr davor auch oder das Vorjahr. Und die ist ja ausgesät und ich glaube, bei mir sind sie irgendwie 5 cm hoch. Und ich habe die ausgesät
Furchtbar.
im März, April, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich habe irgendwann, wie gesagt, vergessen, wann ich sie ausgesät habe, weil sie, nachdem sie gekeimt sind und das auch ganz gut aussah, sind sie einfach stehen geblieben. Genauso wie die Petersilie, die Melisse, die ganzen Kräuter, die ich da irgendwie in diesen Kasten oder auch in den anderen Kasten ausgesät habe, ist einfach nichts passiert. Es ist einfach nach dem Keimen und den ersten 2 Blättchen einfach stehen geblieben. Und da wird, glaube ich, auch nicht mehr viel passieren dieses Jahr. Das ist, sind 5 cm große Ringelblumenblätter ohne Blüten. Sehr
Ja,
schön.
also ich hoffe ja, dass bei meinen noch was passiert. Vielleicht gieße ich das auch zu selten, weil ich ja echt dieses Jahr viel zu tun hatte und echt wenig Zeit für mein Gärtchen. Also kann schon daran auch liegen. Aber es kann auch sein, dass der Boden schlecht ist, wobei das bei dir ja nicht so ist, ne? Weil dein Blumenkasten, der nebenan mit der gleichen Erde waren viel größere
Ja,
drin.
ich habe sozusagen 2 Kästen wo ein bisschen frische Blumenerde, ein bisschen aus dem Vorjahr, wo ich so das ganze Wurzelkram rausgenommen habe und habe also die Kästen damit befüllt und den einen eben auch ausgesät, der auch so steht, dass er vom Regen abkriegt, also Wasser abkriegt oder halt auch von mir gegossen wurde. Und in dem anderen wollte ich einfach später was aussehen, sodass der quasi brach lag. Das habe ich jetzt tatsächlich auch gemacht und habe da jetzt irgendwie erst im Juni ein paar Sachen, also ein bisschen Basilikum ausgesät, und ihn dann auch angefangen zu gießen. Also der steht so ein bisschen so, dass er nicht so viel Regenwasser abkriegt. Vielleicht liegt es daran. Also ich weiß nicht, was den Unterschied gemacht hat, aber die Erde ist gleich. Jedenfalls haben sich da selber ein paar Melissen ausgesät. Die sind auch schon irgendwie 15 cm hoch und da habe ich sogar schon ein paar Blätter abzwicken können für einen Melissentee. Während aber die anderen Melissen, die einfach gefühlt doppelt, drei oder viermal so lange schon in diesem in dem anderen Kasten waren, die einfach, ja, also die einen wesentlich größer und die anderen wesentlich kleiner sind. Und ich verstehe es einfach nicht. Also was diesen Unterschied macht, ob die einen zu nass, die anderen zu trocken waren, ob in der Erde doch ein Unterschied war oder dass halt die Erde sich nochmal verändert hat, nachkompostiert oder was weiß ich, weil sie brach lag. Also das ist wirklich so dieses Mysterium am Gärtnern, wo man dann davor steht. Also wenn es klappt, ist es schön und wenn nicht, steht man davor und weiß auch nicht, was man machen soll.
Mir fällt gerade noch ein, dass es auch der Zeitpunkt sein kann. Also, dass wenn man sich schön früh und so und da. Und dann sind halt genau in den Wochen, wo man sät, die Bedingungen nicht so günstig und dann mickern die ihr ganzes Leben lang vor sich hin. Weil das hatte ich letztes Jahr mit Bohnen. Da habe ich gedacht, oh, total früh Bohnen und so vorzüchten, weil eigentlich erst ab Mai. Und dann hatte ich schon auf der Fensterbank Bohnen und als ich die dann ausgepflanzt habe, dann mickerten die ganze Zeit und die Bohnen von Nachbarsbeeten wurden ririesengroß, die erst im Mai gesät waren. Und da dachte ich, da hätte ich mich an den Zeitpunkt halten sollen, dass ich die wirklich im Mai aussehe, wo es halt Zeit ist. Und es könnte natürlich auch einfach sein, dass ich so ein mickrig Karma habe und meine Pflanze. Aber dafür hatte ich letztes Jahr gute Tomaten. Ja, und was haben wir? Dürre Bodenscheiße, ja, blütenlose Bodenscheiße, ja, Ringelblumen. Genau, hier steht Borretsch, ja, wir haben ein Borretsch, ja, glaube ich. Das ist nämlich das, was selbst bei mir total gut wächst. Und ich habe auf meinem Balkon so eine kleine Tanne, es ist aber eigentlich ein Borretsch. Und wo man denkt, es kann doch nicht sein, dass so ein so eine Kräuterpflanze zu so einem Ausmaß von einem kleinen Weihnachtsbaum heranwächst. Aber es ist der Irrsinn. Dieser Boric hat einen 4 cm dicken Stiel unten, wo er aus dem Boden kommt. Das ist der Hammer. Noch nie habe ich sowas gesehen. Ja, und was auch total groß geworden ist, ist Aland in einem Beet. Und den hatte ich von dir ja gekriegt, den Aland.
Ganz genau. Ich habe irgendwann mal Aland ausgesät und das hat auch funktioniert. Und wenn die Pflanze dann wächst, wird sie sehr groß.
Ja,
und auf jeden so habe ich dann irgendwie viele kleine, also viele Pflänzchen gehabt, wovon ich dann irgendwie ein paar verteilt habe. Und das ist zum Beispiel eine von den Pflanzen, die dieses Jahr bei mir auch super, super groß gewachsen ist. Also ich habe hab die, glaube ich, auch Anfang des Jahres, übrigens auch in die gleiche Erde, sozusagen aus engen Blumenkästen. Ich meine, das ist eine Pflanze, die ganz viel so einen Wurzelstock hat.
Mhm.
Und in diesen kleinen Kästchen hat die einfach keinen Platz gehabt oder in diesen kleinen Töpfchen und habe die ein bisschen mehr Platz gegeben und habe dir ein paar abgegeben und einen von diesen Wurzelstöcken eben in ein größeres Gefäß getan und das ist, also die Blätter sind irgendwie, keine Ahnung, was ist das, irgendwie 30, 40 Zentimeter, so lange Blätter und bestimmt ein fast einen Meter hoch oder was, ich kann das nicht gut schätzen, vielleicht sind es auch irgendwie nur 70 Zentimeter, wo dann wirklich auch ein Blüten, also so ein, nicht nur so die Blätter rausgekommen sind, sondern wirklich auch ein Blütenstand, wo oben sogar mehrere von diesen Korbblüten dann am Wachsen will und die scheinen auch aufzugehen. Also heute habe ich gesehen, dass eine so ein bisschen gelbe, also sich nicht nur die Knospe ist, sondern sich so ein bisschen öffnet.
Schön.
Das heißt, da gibt es dann auch sozusagen eine Pflanze, die dieses Jahr doch wächst. Also das meiste nicht, aber so einzelne Pflanzen wie dieser Aland, der wächst. Und ein paar Minzen habe ich, die auch so ganz gut wachsen. Da hatte ich zwar auch schon bessere Jahre, aber die wachsen wie immerhin überhaupt.
Ja, Minzen wachsen, glaube ich, grundsätzlich immer. Ich hatte noch nie, also Minzen wachsen bei mir auch gut, ja.
Das dachte ich von Melisse ja eigentlich auch, aber da wurde ich ja dieses Jahr eines Besseren belehrt.
Stimmt, also ich hätte vorher nicht gedacht, dass es Melisse geben kann, die schlecht kommt. Also ja. Ich dachte auch immer, Melisse ist einfach unzerstörbar.
Ja, ich habe es dieses Jahr hinbekommen, wie auch immer.
Oh, ist das schön. Ah, cool. Ich freue mich über meinen Maschenprobenkaul. Genau, zur urbanen Selbstversorgung hatten wir ja jetzt gerade noch von Aland geredet und ich dachte, ich werde ein bisschen Kräuterwissen über die Aland-Pflanze los. Und zwar habe ich da geguckt bei Wikipedia einerseits und andererseits bei heilkräuter.de und ich glaube, heilkräuter.de ist eine Seite von hier Olle Sanatan. Weißt du, wer das war? Sanatan?
Sagt mir gerade
die grüne Kampfwiese.
Ich habe eine vage Idee.
Ja, aber das ist so vor über 10 Jahren, ich weiß nicht, in den 90ern, da gab es so ein Parsimony-Forum. Ich weiß nicht, ob die Leute in Facebook-Zeitalter überhaupt wissen, was Parsimony ist. Es war so ein Bäumchenforen-Anbieter und dort konnte man halt so super oldschool Bäumchenforen betreiben und dieser Betrieb da wurde betrieben von einer Frau und die hatte den Nicknamen Sanatan und interessierte sich so für Kräuter und Hexenkram und dann hat sie die Webseite heilkräuter.de gehabt und irgendwas mit Hexen und dann gab's halt diese berühmte grüne Kampfwiese, wo dieses Hexenforum, wo sich alle immer gegenseitig zerfleischt haben.
Okay, das habe ich, glaube ich, selber gar nicht mitgekriegt. Okay.
Ich habe es nur in den letzten Zügen mitgekriegt, glaube ich, mit der grünen Kampfwiese. Aber diese heilkräuter.de-Seite, die ist noch genauso vom Layout wie damals die grüne Kampfwiese. Und deswegen merkt man, dass es noch von Sanatan die Handschrift, so die gestalterische. Ich komme da echt total gerne auf ihre ihre alten Seiten zurück, die wirklich seit Jahrzehnten im Netz stehen. Mhm. Sie hat auch eine super Seite über Bachblüten selber machen.
Ah, okay.
Da kam ich neulich auch drauf. Also da war ich bei Sanatan auf heilkräuter.de und bei Wikipedia. Und da steht, dass der Alant auch Brustalant heißt oder Darmwurz, was schon ein bisschen auf Verwendungs hindeutet. Und dann noch Odinskopf und Schlangenkraut. Mystisch, mystisch. Als Heilwirkung ist dann auch bei Wikipedia gestanden Husten und Magen-Darm. Also früher hat man den wohl auch gekaut und als Magenbitter benutzt. Der war wohl auch total in als kandierter Alant, aber da sind wohl zu viele Leute allergisch drauf gewesen gegen das Alant-Kauen oder so und deswegen wird es eigentlich nicht mehr gemacht. Die Blätter kann man zermatschen und als auf Wunden legen zur Förderung der Heilung. Wobei ich da halt irgendwie den Eindruck habe, dass wirklich alle Heilpflanzen, egal welche, von allen Heilpflanzen haben die Leute die Blätter zermatscht und auf Wunden gelegt. Ich habe eigentlich ganz selten mal eine Beschreibung gelesen, wo das nicht vorkommt. Also was weiß ich, Schafgabel, Spitzwegerich, Breitwegerich, Beifuß, was weiß ich, hast du nicht gesehen. Also alles, was mir Blutwurz, naja, also fällt mir jetzt nicht so ein, aber ist total oft Blätter matschen und auf die Wunde tun.
Und mit Matschen meinst du da Kleinhacken oder einmal so ein bisschen an, also einmal rüberrollen?
Ich glaube, ich würde lieber rüberrollen, weil der Pflanzensaft dann austritt. Hm. Und wenn man die nur klein schneidet, dann legt man ja nur trockene Pflanzenteile letztendlich auf die Wunde. Da kann ja eigentlich kein Wirkstoff an die Wunde ran, dann würde ich sagen. Ja, und man sollte es halt nicht so bei großflächigen Wunden machen, sondern eher bei so kleinen Sachen, ne? Das versteht sich, glaube ich, von selbst, dass man bei schlimmeren Sachen lieber, also was man nicht mit Hausmittelchen und Pflaster und so, dann lieber beim Doc hingehen und nähen lassen und so. Beim Husten habe ich noch hingeschrieben, Auswurf fördern. Also es ist nicht, es gibt ja Hustenkräuter, die den Husten stillen, dann hat man keinen Reiz mehr. Wenn man aber Bronchitis hat, alles voller Schleim, ist es schlecht, wenn der nicht abgehustet wird. Und da braucht man dann halt Pflanzen, die den Auswurf fördern, dass man das halt abhusten kann und bla. Also der Alant gehört zu den guten, also zu den Bronchitis-Mitteln, wo es man abhusten kann, aber bei Überdosis dann kommt Land mit, also dann gibt's Erbrechen, aber auch Durchfall, Krämpfe und Lähmungen, also es hat schon Power, die Pflanze. Und in der Steiermark benutzt man es zur Dämonenabwehr, indem man die Wurzel räuchert. Und dann steht da noch, es dauert mindestens 3 Jahre, bis der Land blüht. Also hast du ja schon wirklich liebevollste Pflege betrieben bei deinem. Und das finde ich sowieso krass, dass so eine Wurzelpflanze am Balkon sozusagen zur Blüte kommt, ist schon der Hammer.
Ja, es ist aber tatsächlich auch der eine Wurzelstock, der eh schon immer mehr Platz hatte. So, und also bei dem und den, ich habe auch noch einen anderen und da ist es halt nicht so, weil das da zu klein war. Und es ist aber wirklich so, dass ich die schon, also mindestens 3 Jahre, wenn nicht sogar länger habe. Also wo dann jedes Jahr sozusagen nur die großen Blätter gekommen sind oder auch also in den kleineren Gefäß dann entsprechend kleiner. Aber auch egal wie hart der Winter war, also das war ist eine relativ robuste Pflanze, scheint mir die, also zumindest hat sie mich überlebt bisher.
Stimmt, die hat im Garten auch alles überlebt. Mhm. Ja, das war dann die urbane Selbstversorgung zum Thema Gartenfrust und Kräuterwissen über den Alant. Und dann kommt das Segment, was ich gerade toll finde. Heute wäre es, was wir gerade toll finden. Und ich finde auf jeden Fall toll, diese Woche einen super netten Kundenservice, weil ich habe dieses Jahr mir Kopfhörer gekauft, um mit meinem iPod fahrradfahrend Podcasts hören zu können. Und das ist so ein offenes System, das heißt, man hört den Verkehr trotz der Musik oder der Podcasts und man kann auch reagieren. Also die Geräusche dringen nach drinnen und die Musikgeräusche halt auch ein bisschen nach außen so. Aber dadurch, dass ich Rad fahre, störe ich ja nicht die Leute in der U-Bahn damit. Und die gingen kaputt und dann habe ich sie umgetauscht und die Leute waren total nett da in dem Laden. Das war so ein Lifestyle-Klamottenladen eigentlich eher. Und dann ging nach 3 Monaten nochmal kaputt und dann war es mir schon total unangenehm und dachte mir, was denken die denn in dem Laden, was ich mit den Kopfhörern anstelle, weil anscheinend bin ich die Einzige, der das passiert. Das ist ein schlechtes Kopfhörer-Karma oder so. Und das zweite Mal haben die den auch total nett umgetauscht und ich hätte auch immer sofort ein anderes Modell haben können, was ich aber nicht in Anspruch nehmen konnte, weil ich ja dieses offene System brauche und die anderen, das waren so sogenannte geschlossene Kopfhörer, die hätte ich dann beim Radfahren nicht verwenden dürfen und deswegen habe ich jetzt das dritte Paar Kopfhörer von dieser Firma und dann haben sie gesagt, naja, wenn es jetzt wirklich das dritte auch noch in der Garantie kaputt geht, dann kriege ich das Geld zurück, weil sie mir halt keinen anderen offenen anbieten können und das ist echt ein super netter Service, das finde ich toll. Ja. Und du bist hier, haben wir auch schon was hingeschrieben.
Ja, und zwar steht das ganz im Zeichen der Tour de Vlies, die ja heute begonnen hat. Ich habe auch in der Sammelbestellung Mattes Spindeln, zwei wunderschöne Spindeln bestellt. Die fand ich auch vorher schon toll, aber ich finde es besonders toll, dass ich mich heute getraut habe, sie wirklich auch anzuspinnen.
Yeah. Applaus! Oh, guck mal, der Ausschlag, oh!
Genau, ich habe, da ich schon gerne mit meinen Spindeln um mich schmeiße oder sie fallen lasse, hatte ich die ganze Zeit wirklich Hemmungen, die Spindel zu benutzen, weil ich nicht wollte, dass sie irgendwie, gerade wenn sie auf einem harten Boden fällt, irgendwelche Macken bekommt. Aber heute war ich ganz tapfer und hab's gewagt, wobei ich natürlich schon auch eine Sicherheitsmatte unter mir hatte, damit ihr nichts passiert. Aber das finde ich gerade toll, dass ich diese schöne Spindel habe und dass ich sie jetzt auch spinne.
Ja, super. Dann sind wir schon fast durch mit der heutigen Folge. Ich wollte noch was zur Tour de Vlies sagen. Jetzt gibt es ja kein Tour de Vlies Training im Moment, sondern es ist ja jetzt die Tour de Vlies ist ja angebrochen. Und ich freue mich total, dass so viele Leute beim Team Yeti mitgemacht haben und wir Podcasterinnen, die sich da als Team-Captains verdingen. Also wir freuen uns wahrscheinlich alle super doll, da das Team Yeti ja auch sehr knapp erst vor der Tour gegründet wurde, dass sich da doch recht viele Leute eingefunden haben. Und ich hatte das heute auch im Tour de Vlies Foren-Thread geschrieben. Ich habe auf jeden Fall vor, Preise zu vergeben und ich glaube, Tini hat auch ein bisschen was in petto und ich plane halt einen Kammzug zu färben, da habe ich heute die Fasern bekommen, die ich freundlicherweise hat Alien eine Sammelbestellung beim Wollschaf gemacht und da habe ich mir glaube ich, BFL Superwash und englische Wolle Superwash gekauft, weil da kann ich wirklich färben ohne Filzgefahr. Und ich glaube, die BFL Superwash werde ich dann auf jeden Fall erstmal von Hand färben und wenn es schön nicht total verkracht ist, werde ich das dann am Ende der Tour de Vlies verlosen und als zweites schwebt mir vor, irgendwie einen Spinnprojektbeutel zu nähen und den am Ende der Tour de Vlies als Preis zu verlosen. Und auf jeden Fall wird einer von den beiden Preisen sein für sehr fleißige Spinnerinnen die und Spinner und überhaupt die Menschen, die mit Spindeln und Spinnrädern umgehen, die viel Fotos machen und viel posten. Also ihr müsst nicht besonders viel gesponnen haben oder besonders gut gesponnen haben. Ihr könnt echt die blutigsten Anfänger sein. Also es kommt halt drauf an, die anderen an eurem Spinnprozess teilhaben zu lassen. Also wer am fleißigsten sozusagen Bilder postet und beschreibt, was er sie gemacht hat, die sind dann sozusagen für den Preis, unter denen wird dann ein Preis auf jeden Fall verlost. Da habe ich jetzt so die Idee, um sozusagen motivierend zu wirken. Und ich dachte, vielleicht alle, die mindestens zwei bis dreimal pro Woche ihren Fortschritt mit Foto reinstellen, kommen sozusagen in Frage dafür. Also immer zackig die Kamera im Anschlag behalten. Und es ist auch sowieso total toll, wenn man nach der Tour de Vlies diese ganzen Bilder hat und sozusagen den Prozess so dokumentiert hat. Ich habe das letztes Jahr gemacht und ich sehe mir die Sachen heute zum Beispiel total gerne an und staune über die Berechnungen, die ich angestellt habe. Ich habe damals letztes Jahr über 6 Kilometer Garn durch meine Hände gehen lassen. Also da ist nicht nur das Spinnen dabei, sondern auch das Zwirnen. Also alle Meter, die ich von Hand produziert habe. Also dadurch, wenn ich jetzt 1000 Meter gesponnen habe und dann 500 Meter verzwirnt habe, dann habe ich 1500 gerechnet. Ja, also Team Yeti, macht Hände so, es gibt was zu gewinnen, würde ich sagen. Tja, ich glaube, das war's für heute. Ja, da steht gar nichts mehr auf der Seite und wir sind noch unter einer Stunde. Also es ist nicht doppelt so lang, sondern nur vielleicht 15 Minuten länger, 10 Minuten länger als sonst.
Okay, das heißt, ich habe nicht angefangen, stundenlang über alles zu plappern.
Nein, du warst toll, ganz super entzückend.
Ja, danke schön. Und danke schön, dass du mich hast teilhaben lassen, an diesem aufregenden Projekt hier vom Mikro zu sitzen und über die wunderbare Faserwelt zu erzählen.
Ja, und ich möchte bei euch bedanken wir uns natürlich fürs Zuhören und wünschen euch eine wunderbare, faserverrückte Zeit, eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen und Spinnen ohne emotionale Übererregtheit in entspannter Art und Weise. So, tschüss!
Tschüss!
So. Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net und Today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.